Verrückt nach Römer. Unter diesem Motto sind wir heute mal wieder zusammen. 45. Folge haben wir und ich grüße euch, die ihr jetzt vor dem Computer sitzt oder vor dem Fernseher und mit mir zusammen die Bibel studiert. Verrückt nach Römer, weil wir mit dem Römerbrief einmal durch ein Jahr gehen wollen. Und das Spannende ist ja, dass Paulus am Anfang des Römerbriefs gleich sagt, dass die gute Nachricht von Jesus Christus, dass die in alle Welt muss, weil uns diese gute Nachricht die Gerechtigkeit Gottes mitteilt. Gerechtigkeit Gottes, das ist die Botschaft von der Versöhnung. Das ist schon etwas anderes, als wenn wir in Europa über Gerechtigkeit reden. Für uns in Europa ist Gerechtigkeit eine Frau mit einer Waage und verbundenen Augen und in Absehung der Person wird halt entschieden, was Recht ist. Für die Bibel ist die Gerechtigkeit Gottes, Gottes Bundestreue. Das heißt, dass er jemanden gerecht macht. Dass Gott nämlich auf der einen Seite zu seinem Gebot steht und sagt, ja, das ist mein erklärter Wille. Und auf der anderen Seite steht er zu seinem Versprechen, dem Bundespartner zunächst mal Israel gegenüber und jetzt auch denen gegenüber, die mit Jesus unterwegs sind. Und das heißt, er sagt, ich halte an dir fest und suche eine Lösung, dass sowohl mein Wille gilt, wie auch meine Bundestreue zu dir. Und diese Lösung, das ist Jesus. In der Rede von der Gerechtigkeit Gottes ist die Liebe Gottes und die richtende Heiligkeit Gottes miteinander verbunden. Und das Verbindungsstück, das ist Jesus. Das ist eine ganz überwältigende Logik, verstehst du? Die uns in Deutschland oder in Europa befremdet. In Jesus ist diese Gerechtigkeit Gottes offenbar, ist sie mit der ist die Heiligkeit mit der Liebe Gottes verbunden. Und darauf können wir uns verlassen. Das will uns als Europäer nicht so richtig in den Kopf. Deswegen hört auch die Debatte nie auf. Etwas von dieser Debatte, zu der Paulus herausfordert, das lesen wir heute im Römerbrief. Römer 9, Vers 19 bis 23. Nun sagst du zu mir, warum beschuldigt er uns dann noch? Wer kann seinen Willen widerstehen? Ja, lieber Mensch, wer bist du denn, dass du mit Gott rechten willst? Spricht auch ein Werk zu seinem Meister, warum machst du mich so? Hat nicht ein Töpfer Macht über den Ton, aus demselben Klumpen ein Gefäß zu ehrenvollem und ein anderes zu nicht ehrenvollem Gebrauch zu machen? Da Gott seinen Zorn erzeigt und seine Macht kundtun wollte, hat er mit großer Geduld ertragen und die Gefäße des Zorns, die zum Verderben bestimmt waren, damit er den Reichtum seiner Herrlichkeit kundtue an den Gefäßen der Barmherzigkeit, die er zuvor bereitet hatte, zur Herrlichkeit. Dazu hat er uns berufen, nicht allein aus den Juden, sondern auch aus den Heiden. Mal soweit. Also, es ist eine uralte Ausflucht von uns Menschen, dass wir sagen, wenn Gott etwas will oder weiß, dann kannst du machen nichts, dann musst du schauen zu. Das heißt, im gut Deutsch, wenn Gott etwas vorhat, dann kann man eben das auch nicht verhindern. Dann wird das so stattfinden. Und deswegen sind wir Menschen, stehen wir vor der Frage, ja, ist Gottes Wille denn nun unwiderstehlich? Warum werden wir beschuldigt, wenn ich sozusagen für das, was passiert, für das, was ich auch tue, in gewisser Weise nicht verantwortlich bin, weil doch Gott es getan hat, weil ich überhaupt keine Chance hatte, etwas zu entscheiden, weil doch Gott alle Entscheidungen herbeigeführt hat, dann kann Gott mich doch dafür nicht verantwortlich machen. Und das ist eine große Frage. Und die Antwort, die wir darin wittern, die nennt man theologisch Determinismus. Also etwas, was völlig festgelegt ist, so, dass es gar nicht anders laufen kann, als es bestimmt ist. Und wenn das Leben so läuft, wenn man annehmen muss, dass Gott alles so festgelegt hat, dass er die Maschine gebaut hat und sie jetzt einfach läuft und läuft und läuft, dann kann man uns doch keine Schuld geben, oder? Dann haben wir keine Verantwortung. Wie ist das? Hat Gott das alles festgelegt, wie unser Leben läuft? Die einen glauben eben und öffnen sich der Liebe Gottes und die anderen sind verbarrikadiert und wollen es nicht wahrhaben. Es scheint ja fast so. Gibt es da eigentlich eine Erklärung für? Nein, sagt Paulus, es gibt keine Erklärung. Jedenfalls so lange nicht, wie wir Gott auf die Anklagebank setzen. Das ist es ja hier. Deswegen sagt Paulus ja auch völlig zu Recht. Ja, lieber Mensch, wer bist du denn, dass du mit Gott rechten willst? Spricht nicht auch ein Werk zu seinem Meister? Warum machst du mich so? Merkst du, wir vertauschen die Rollen. Nein, nein, das haben wir tatsächlich nicht verstanden. Das, was Paulus hier mit einem Satz so locker anspricht, nämlich wir denken, wenn wir schon an Gott glauben, dann muss er auch dafür sorgen, dass es uns gut geht. Nun, wenn ich an ihn glaube, dann muss er sich doch darum kümmern, dass es sich für mich lohnt. Warum sollte ich sonst an ihn glauben? Und versteht ihr, das ist eine eigentümliche Art und Weise, geradezu gefährlich. Aber es ist weit verbreitet. Wir glauben zwar, aber nur, weil wir damit das Recht bekommen, sozusagen, dass Gott für uns für ein gutes Leben sorgt. Und Paulus sagt, sag mal, wer bist du eigentlich? Du bist ein Geschöpf. Und Gott ist der Schöpfer und der Herr und Erhalter dieser Welt. Du bist sozusagen von ihm gemacht. Deshalb zieht Paulus jetzt ja auch diesen Vergleich herbei, der nicht nur da in der Bibel vorkommt und der sicher auch seine Grenzen hat, der vielleicht auch an manchen Stellen gefährlich ist oder missverständlich, aber er gebraucht ihn, nämlich den Vergleich vom Künstler und dem Produkt seiner Kunst. Also hier vom Töpfer und dem Ergebnis seiner Töpferkunst. Wie ist denn das? Sagt etwa ein Tonklumpen zum Töpfer, was hast du aus mir gemacht? Oder hat nicht etwa der Töpfer die Freiheit und auch die Macht, aus einem Tonklumpen ganz unterschiedliche Dinge zu machen? Aus dem einen Tonklumpen macht er eine Blumenvase, in die man Blumen stellen kann und diese Blumenvase sieht wunderschön aus und jeder Mensch erfreut sich an dem, was da an Schönheit einem begegnet. Und aus dem anderen Tonklumpen macht er einen Nachttopf. Und das, was da reinkommt, sind sozusagen die Endprodukte der menschlichen Verdauung. Und das riecht und stinkt. Und ist das nicht die Freiheit des Töpfers, sagt Paulus? Der eine wird zur Vase, der andere zum Nachttopf. Der eine sozusagen Gefäß der Schönheit und der andere Gebrauchsgegenstand. Tja, wer bist du, dass du sagst, ich will aber lieber eine Vase sein oder ich möchte lieber ein Nachttopf sein? Da ärgert man sich, wenn man dieses Argument von Paulus hört und fragt, bin ich denn nur ein Tonklumpen? Also ich meine, eine Sache, die Gott einfach so oder so gestaltet, hat er nicht am Anfang in der Schöpfung offenbart und gesagt, dass ich ein Ebenbild Gottes bin? Dass ich eine Person bin, mit der er auf Augenhöhe quasi handelt? Eine Person, die ihm antworten kann, die er anspricht? Eine Person, die Verantwortung bekommt von ihm? Ist das nicht so? Doch, in der Tat, die Melodie der Bibel ist in der ganzen Bibel auf genau diesen Ton gestimmt. Und trotzdem wird es falsch, wenn ich als Mensch sozusagen diese Ansprache Gottes und diese Entscheidungsfreiheit arrogant für mich nehme und so tue, als ob ich Gott richten könnte. Als säße ich oben und er unten, als säße ich auf der Richterbank und er auf der Bank des Angeklagten. als könnte ich Gott vorschreiben, was er zu tun hat und was er zu lassen hat, als könnte ich Gott sagen, wie er sich zu verhalten hat. Dagegen argumentiert die Bibel und eben Paulus an dieser Stelle ganz deutlich. Beim Propheten Jeremia gibt es zum Beispiel dieses gleiche Bild vom Ton und vom Töpfer. Da findest du das auch. Gegen unsere Arroganz ist dieses Bild gemeint. Und in der Bibel kommt diese Botschaft immer wieder vor. Gott ist der Gestalter und er ist der Richter und nicht du. Diesen Unterschied zu begreifen, dass wir mit Gott nicht auf Augenhöhe verhandeln, dass er weder unser Geschäftspartner noch unser Kumpel ist, sondern dass er unser Schöpfer ist, unser Herr. Das ist die Einsicht, die Paulus den Römern hier vermitteln möchte. Das Leben kann nur mit ihm gelingen, nicht gegen ihn. Es kann nur gelingen, wenn wir ihn ehren, wenn wir ihn fürchten, wenn wir ihn lieben. Er ist die Nummer eins. Paulus argumentiert hier auch nicht so, um uns logisch und gedanklich zu beruhigen und zu sagen, keine Aufregung, Leute, Gott ist doch lieb und nett. Nein, er sagt, in der Geschichte geht es so, dass du es oft nicht erklären kannst. Die schwierigste Frage findet in der Bibel keine Antwort. Und das ist die Frage, wie kommt das Böse in die Welt? Hat Gott es zugelassen? Ist er letzten Endes schuld daran? Auf diese Frage gibt es keine letzte Antwort in der Bibel. Wie kam das Böse in die Welt? Das ist anders als in manchen anderen Religionen. Da gibt es Antworten, aber die Bibel schweigt darüber. Sie gibt nur die Antwort darauf, wie kommt das Böse wieder raus aus der Welt? Das ist das Spannende. Gott kommt in Christus und erlöst uns, vergibt uns unsere Sünden in der Kraft des Heiligen Geistes, gibt uns ein neues Leben und führt uns zu einem Ziel, an dem die Sünde und das Böse überhaupt keinen Spielraum mehr haben. Aber kein Wort der Erklärung, so wie in vielen anderen Religionen. Also, das macht Paulus nicht. Die Frage bleibt schmerzlich offen und mit ihr sind sozusagen viele Fragen, die sich um das Böse gruppieren, bei uns schmerzlich offen. Was wir sehen können, ist die unendliche Geduld Gottes. Im Griechischen heißt das Makrodynmia. Makrodynmia. Das ist Großmut, Großherzigkeit. Das ist die Art, wie Gott auch mit den Gefäßen umgeht, die ihm widerstehen, auf ihn spucken, seine Liebe zurückweisen und die im Gericht Gottes verloren gehen werden. Er trägt sie in Geduld bis dahin. Das können wir in unserem Leben sehen, das können wir in unserem Land sehen und das können wir auch immer wieder in unseren Gemeinden sehen. Gott gibt uns immer wieder eine Chance, Gott trägt uns in Geduld. Er gibt uns das Wort Gottes, gibt uns die Freiheit. Was haben wir für Möglichkeiten, das Wort Gottes zu hören und zu lesen? Gott ist unermüdlich großherzig. Er trägt uns immer mit dem Ziel, er will, dass wir heimkommen. Dass wir nicht die Faust machen und ihn anklagen, sondern dass wir die Hände öffnen und empfangen, was er uns in Jesus schenken will. Logisch werden wir das nicht aufdröseln können, bis wir ihn in Herrlichkeit sehen. Aber jetzt dürfen wir empfangen, was er uns in seiner Barmherzigkeit gibt. Und deswegen möchte ich dich einladen, nicht die Faust zu machen, sondern die geöffneten Hände. Das ist das Ziel von Verrückt nach Römer, dich und mich sozusagen neu hineinzustellen in Gottes Barmherzigkeit, damit wir nicht Menschen sind, die darauf mit der Faust reagieren, sondern voller Zuversicht und Liebe das für unser Leben annehmen. Deswegen, ich grüße dich herzlich. Alles Gute, bis es wieder heißt, Verrückt nach Römer, nächste Woche, gleiche Stelle, gleiche Welle. Tschüss, tschüss.